Wir haben ja jetzt gerade eigentlich fürs neue Schuljahr gebetet und den Ausblick aufs neue Schuljahr gewagt. Ich wage mal einen kleinen Blick zurück, und zwar für mich ganz persönlich. Aber erstmal ein anderes Thema. Wer kennt denn den Herrn links oben, beziehungsweise die Dame mit der auffälligen Frisur rechts unten? Wer kennt denn das? Wer ist das links oben? Da steht ja auch dran, es wäre einfach. Okay, unten rechts ist schwieriger. Wer ist das? Barbara Salisch, genau. Und was verbindet die beide? Genau, Richter. Und zwar am Fernsehgericht. Und deswegen ein kleiner Rückblick, weil ich habe das immer als Kind mega gern angeschaut. Also das lief zu meiner Zeit noch nachmittags immer, glaube ich, auf Sat.1. Richter Holt. Ich glaube, erst kam Barbara Salisch um 3 und um 4 Alexander Holt oder sowas. Das habe ich immer in der Sommerferien nämlich voll gern angeschaut, wenn es draußen geregnet hat und man mal nicht raus an die Jagd konnte oder so. Dann war das immer cool, und ich wollte früher auch unbedingt mal Richter werden. Das hat mir so gefallen, einfach da diese Robe, und ja, es ist irgendwie, ja, man hat da irgendwie so, man darf da über irgendwas urteilen und sich so Sache anhören. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, ich glaube, von Barbara Salisch gibt es jetzt wieder neue Folge. Ich weiß gar nicht, was der Herr links oben macht. Ich glaube, der hat sich mal in Politik irgendwie versucht reinzufinden. Naja, also inzwischen gucke ich es nicht mehr ganz so oft an, weil inzwischen ist das eher die Realität. Das sind richtige Gerichtssäle. Also das unten rechts, das war der alte Gerichtssaal vom Altamtsgericht hier in Künzelsau. Also sieht relativ trocken aus, also unbequeme Stühle. Die Möbel auch nicht mehr ganz up to date. Gut, Landeswappen und Flagge, okay. Und links oben, das ist das Landgericht in Heilbronn. Inzwischen habe ich damit beruflich ein bisschen was zu tun. Ja, das ist mein Job, das wissen ja die meisten. Da gehört auch mal dazu, ein Hund, den man nachts auf der Straße um 3 einsammelt, mal zu verpflegen und zu kraulen, das gehört auch dazu. Aber natürlich auch mal vor Gericht dann als Zeuge oder so auszusagen. Es ist eigentlich inzwischen Alltag bei uns. Ja, es ist eigentlich irgendwie spannend zu sehen, habe ich mir so gedacht. So irgendwie, wie das Ganze abläuft. Als Polizist schafft man so ein bisschen der Staatsanwaltschaft zu. Man sammelt Beweise, man sucht Unrechtes, legt dann der Staatsanwaltschaft die Strafanzeige vor. Und eigentlich ist es vor Gericht immer so, es wird eigentlich nicht bewertet, hier in dem Saal, wie viel Gutes jemand getan hat oder was der Mensch vielleicht sonst so in seinem Leben vollbracht hat, sondern eigentlich nur das, was schiefgelaufen ist, was derjenige falsch gemacht hat. Also man kann eigentlich noch so ein vorbildlicher, liebevoller Mensch sein. Wenn ich jetzt mit dem Handy erwischt werde und will das nicht eingestehen und gehe vor Gericht, dann wird nur das verhandelt. Alles andere ist unwichtig. Da geht es nur um das Unrecht, das geschehen ist, und um praktisch diesen, im Jura-Jargon heißt es, Rechtsfriede wiederherzustellen, der durch diesen Rechtsbruch entstanden ist. Ja, um dieses Unrecht, das begangen worden ist, auszugleichen. Also alles andere ist unwichtig. Es zählt diese eine Tat, um die es geht, und das ist eigentlich immer irgendwas, wo Unrecht geschehen ist. Ja, so, und meine Aufgabe im Beruf ist es eigentlich, oder ja, ist schon eher so die Rolle des Anklägers, sag ich mal, wenn ich jetzt beim Gericht bleibe. Ich suche Beweise und gucke, irgendwie das Unrecht, das irgendwie begangen worden ist, beweissicher festzuhalten. Aber ich wette mit dir, es geht dir vielleicht manchmal genauso. Also, mir geht es auch nach Feierabend manchmal so. Wenn ich wieder einen sehe, der fährt wie Sau, dann denke ich mir manchmal so für mich, Entschuldigung für den Ausdruck, aber oh, dem gehört der Führerschein gleich wegentzogen und hat gleich das Kennzeichen gemerkt, und wenn ich den mal sehe, den kontrolliere ich und so. Und ja, wenn man schon Ankläger ist, dann macht man sich ja eigentlich auch, warum kann man dann nicht gleich auch noch Richter sein in einem? Also wenn der schon so fährt, dann kriegt er den Führerschein ja auch zu Recht weg. Also irgendwie Ankläger und Richter in einem, eigentlich, ja, vielleicht kommt es dem einen oder anderen bekannt vor. Und ja, mir geht es halt, wie gesagt, auch so, auch außerhalb vom Beruf. dass ich eigentlich ganz gern Ankläger und Richter in einem bin. Naja, es steht allerdings in der Bibel, dass wir nicht über andere urteilen sollen, sondern eigentlich steht es ja alleine Gott zu. Und ich glaube, da sage ich auch nichts Neues. Das steht nämlich in Matthäus 7 zum Beispiel, urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Und wenn ich halt schon mal ganz, ganz, ganz ehrlich zu mir bin, also ich bin auch schon mal ein bisschen schneller gefahren und wenn man es mal eilig hat, dann fährt man vielleicht mal ein bisschen schneller. Oder wenn man es mal nicht eilig hat, ist ja auch mal okay. Wenn man sich zum Beispiel Neubaugebiete anschaut und hinter einem hupen schon die Autos, ja, da kann man sich auch denken, was dahinter einem vielleicht über einen denkt. Naja, vielleicht ist es nicht meine Aufgabe, über andere zu urteilen. Das steht Gott zu, das wissen wir ja. Aber irgendwie ist es unglaublich schwierig, das Gott auch wirklich zu überlassen, oder? Und so geht es mir zumindest wieder, wie ich mich erwische, wie ich ganz oft eigentlich andere Leute verurteile, als Ankläger und als Richter in einem. Aber ist es eigentlich nicht oft so, dass ich selbst auf der Anklagebank sitze? Also, ich kann wieder für mich sprechen, wenn ich in mein Leben schaue und ich ehrlich zu mir selbst bin, dann bin ich eigentlich doch oft der, wo angeklagt ist. Warum? Naja, also mir fallen da einige Dinge ein. Es gibt andere Menschen, die mich vielleicht anklagen, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Die mich vielleicht auch ohne Grund persönlich angreife. Ich klage mich aber auch oft selbst an, wenn ich meine eigenen Erwartungen nicht gerecht werde oder unzufrieden bin mit dem, was ich selber geleistet habe. Wenn ich in irgendeiner Disziplin, wenn ich bei irgendeinem Stadtlauf oder sowas zu schlecht war und meine Zielzeit nicht erreicht habe. So Sachen wie Selbstzweifel, Eifersucht, Neid. Auch das sind so Dinge, die mich vielleicht immer wieder anklagen und die mich selbst zum Angeklagten machen. Und natürlich, nicht zuletzt, meine Schuld vor Gott, wenn ich gegen seinen Wille gehandelt habe, wenn ich Dinge ohne ihn gemacht habe, wenn ich einfach gesündigt habe. Und so werde ich vielleicht manchmal zu Recht angeklagt, manchmal auch zu Unrecht. Aber all die Dinge machen mich irgendwie zum Angeklagten. Und hinter der Fassade, wo ich eigentlich derjenige bin, der Ankläger und Richter ist, versteckt sich doch oft der Angeklagte. Gott ist ein gerechter Richter. Gott ist heilig und Gott selbst ist als Schöpfer eigentlich der Maßstab und er verlangt eigentlich auch nicht weniger, als sein Wille zu tun. Wir alle wissen, Sünde hat bei ihm keinen Platz und Sünde kann in seiner Nähe nicht bestehen. Wie will ein Mensch überhaupt vor diesem Richter bestehen? Das ist eigentlich unmöglich. Und naja, ich habe nochmal einen Bibelvers dabei, da steht in Römer 14. Und ja, den fand ich irgendwie als Kind, hat mir der immer so ein bisschen Angst gemacht. Mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Und warum schaust du auf ihn herab, nur weil er sich anders verhält? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. Denn in der Heiligen Schrift steht, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. Jeder von uns wird also für sich selbst Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Dem Gericht zu entgehen, ist also unmöglich. Es führt keinen Weg dran vorbei und als Kind war das für mich immer einfach irgendwie bedrohlich oder ich hatte Angst davor, weil ich wusste schon als Kind, ich habe einige Dinge gemacht, die nicht in Ordnung sind und habe ich gedacht, boah, wenn ich da mal vor Gott stehe, wie soll ich ihm das erklären? Aber Gott sei Dank ist es bei Gott ein bisschen anders wie bei uns Menschen. Während ich selbst Richter und Ankläger vielleicht in einem bin, ganz gern, ist Gott Richter und Verteidiger in einem. Niemand Geringeres als Jesus selbst ist mein Verteidiger. Und er verteidigt uns vor Dingen, die uns zu Unrecht anklagen, vor Selbstzweifeln, vor Fragen, ob wir gut genug sind, ob wir schön genug sind, ob wir sportlich genug sind, ob wir es überhaupt verdient haben zu leben. Das sind alles so Dinge, die uns vielleicht zu schaffen machen und die uns zu Unrecht auch irgendwie fertig machen. Aber Jesus sagt zu uns, hey, du bist gut genug. Er sagt zu uns, du bist schön genug. Er sagt zu uns, du bist sportlich genug. Und Jesus sagt uns, du hast nicht nur verdient zu leben, du bist bestimmt dazu zu leben. Und zwar in einer Beziehung mit mir. Er verteidigt also uns vor Dingen, die uns zu Unrecht anklagen, vor Zweifeln, die wir uns vielleicht selber schüren. Aber da werden ja auch noch die Dinge, wegen denen wir vielleicht zu Recht auch auf der Anklagebank sitzen, wenn wir irgendwas so richtig verbockt haben, wenn wir ungerecht waren, wenn wir jemanden belogen haben, der uns nahesteht oder auch nicht nahesteht, wenn wir andere Menschen, ich denke wieder an den Autofahrer, irgendwelche schlimme Sachen wünschen oder vielleicht sogar antun, bewusst oder unbewusst, selbst jetzt tritt Jesus für uns ein. Er sagt natürlich, hey, das war nicht in Ordnung, was du gemacht hast. Aber er sagt auch, und das ist viel wichtiger, ich vergebe dir. Und, um beim Gericht zu bleiben, Jesus plädiert auf Freispruch. Und das ist ja das Tolle, da Jesus und der Vater eins sind, also Verteidiger und Richter zusammengehören, wird Gott uns auch von unserer Schuld freisprechen. Das ist das, worauf wir vertrauen dürfen. Allein habe ich vor Gott eigentlich keine Chance zu bestehen. Keine Chance auf einen Freispruch. Und das war das, wo es bei mir irgendwann mal geschnackelt hat. Da habe ich mal eine Predigt gehört. Ich kann es nicht mehr genau sagen, wann, aber über die Pharisäer habe ich mal so eine Predigt gehört. Und das war auch sowas. Für mich waren das immer so die bösen Leute und sowas. Und ich habe da mal eine andere Perspektive auf die gewonnen nach der Predigt, weil ich habe gedacht, hey, eigentlich, die Leute haben es ja versucht, Gott recht zu machen. Sie wollte sich an alle Gesetze halten, sie wollte es recht machen, aber haben vor lauter Gesetzmäßigkeit einfach die Liebe aus dem Blick verloren. Aber eigentlich das Grundmotiv war vielleicht gar nicht so übel von ihnen. Aber aus eigener Kraft keine Chance. Und wie ich bereits gesagt habe, vor Gericht wird nicht das bewertet im Leben, wie viel Gutes jemand getan hat, sondern das, was Unrecht war. Ich kann vor Gericht nicht als Argument sagen, hey, ich spende SV jedes Jahr Betrag X, so viel, wenn ich trotzdem jemanden ins Gesicht geschlagen habe, dann werde ich trotzdem für diese Tat bestraft. Vielleicht wirkt es ein bisschen strafmildernd oder ja, er ist noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten, ist ja eigentlich ein ganz netter und so, aber es geht trotzdem um diesen Schlag. Wenn ich Jesus als mein Verteidiger, als mein persönlicher Anwalt in mein Leben lasse, mich zu ihm bekennen, sein Angebot annehmen, dann darf ich darauf vertrauen, dass Gott mich auch von meiner Schuld freispricht. Denn ich bin nicht als Richter der Welt gekommen, sondern als ihr Retter. Und warum ist Jesus eigentlich so ein guter Verteidiger? Oder was macht ein guter Verteidiger aus? Weil er selbst weiß, wie es ist, als Angeklagter behandelt zu werden. Jesus ist den Weg ans Kreuz für uns alle gegangen und er hat genau das durchgemacht, was er mir durchgemacht habe. Wenn wir wieder verzweifelt sind und uns fragen, ob wir gut genug sind, Jesus hat sich am Kreuz genau das Gleiche gefragt. Wenn wir unsere Nächste belogen haben, Jesus ist am Kreuz so behandelt worden, als ob er genau das getan hätte, obwohl er natürlich ohne Schuld war. Wenn wir andere Menschen Unrecht getan haben und vor Gott schuldig geworden sind, auch das, genau das hat Jesus am Kreuz erlebt. Und auch das war mal so ein Meilenstein irgendwie in so meiner Glaubensgeschichte. Ich habe immer gedacht, naja, Was war eigentlich so das Besondere an der Kreuzigung? Es sind doch so viele andere Menschen auch gekreuzigt worden zu der Zeit. Bis ich irgendwann mal verstanden habe, dass Jesus nicht nur ein einfacher Kreuztod gestorben ist, was ja schon schlimm genug ist, sondern dass er wirklich die Last und Schuld der Welt auf sich genommen hat. Und dieses Gewicht, wenn ich schon allein meine Schuld in meinem Leben anschaue, die Jesus tragen musste, und das mal, es reicht ja nicht mal 7 Milliarden, weil es gibt ja Menschen, die vor uns gelebt haben und nachher uns noch leben werden. Wenn ich das zusammenzähle, das ist sehr unbeschreiblich, was auf seine Schultern gelastet haben muss. Und Jesus hat das erlebt, was wir erleben. Und er hat die Dinge, die uns anklagen, aus Liebe zu uns, zu jedem Einzelnen hier, auf sich genommen. Und das macht ihn zu so einem guten Verteidiger. Weil auch im echten Gericht, wie kann ein Verteidiger vor Gericht am besten verteidigen, wenn der Angeklagte ihm eigentlich alles erzählt, die ganze Wahrheit erzählt, ehrlich ist, weil dann kann man sich so eine Verteidigungsstrategie als Anwalt ein bisschen aufbauen. Und mein Rat für jeden hier ist es, auch ehrlich zu Jesus zu sein. Vertraue ihm und vertraue ihm dein Leben an. Man kann seinem Verteidiger auch was vormachen und ja, seine Situation selbst beschönigen. Aber letztlich macht man sich selbst auch was vor. Ein guter Verteidiger, der merkt sowieso, was Sache ist. Und so weiß auch Jesus natürlich, was bei uns Sache ist, weil er uns durch und durch kennt und trotzdem verteidigt, obwohl er uns kennt. Also, ich plädiere nochmal dafür. Vertraue dich Jesus an, sag ihm, was Sache ist und lass ihn für dich kämpfen. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie das Gericht bei Gott am Ende mal aussehen wird. Ich habe mir mal das hebräische Wort ein bisschen angeschaut. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mishapat, das müsste richtig ausgesprochen sein. Also es ist hebräisch und heißt aber nicht nur richten, beziehungsweise das ist das Substantiv dazu, aber das gibt es auch als Verb. Es heißt nicht nur richten, sondern es heißt auch gerecht sprechen und auch herrschen. Und so Gericht, das assoziieren wir vielleicht immer mit irgendwie mit einer Verurteilung oder sowas. Aber das ist nicht der einzige Aspekt beim Gericht. Es geht auch bei Gott darum, durch das Gericht Ungerechtigkeit zu überwinden und Sache in Ordnung zu bringen. Da, wo Sache nicht so sind, wie sie sein sollte, die gerade zu biegen und Benachteiligte zu ihrem Recht zu verhelfen. So, Stichwort, die Letzten werden die Ersten sein. Und letztlich, das ist das letzte Wort hier, herrschen, in Ewigkeit zu herrschen. In der Bibel wird eigentlich nirgends genau beschrieben, wie Gottes Gericht mal ablaufen wird. Es gibt kein Protokoll dafür, wie jetzt hier beim Landgericht oder beim Amtsgericht. Ich für mich, aber da dürft ihr mich gern korrigieren oder eure eigene Meinung dazu haben, ich stelle mir das so vor, dass wir als Gottes Kinder durch seine Auge das mal alles sehen werden, wenn wir bei ihm sind und vor ihm stehen, dass wir durch seine Auge sehen, was wir alles in unserem Leben getan haben und was für Auswirkungen das auf die Menschen um uns herum hatte, weil das kriege ich mir ja oft gar nicht mit, und auch, was es für Auswirkungen auf Gott hatte, auf sein Herz hatte. Und naja, also es reicht schon in meinem fast 30 Jahre dauernden Leben, wenn ich mich jetzt da schon wieder finde. Also ich für mich, ich glaube, ich würde dann eine heftige Scham empfinden, wenn ich sehe, was ich durch mein Handeln andere Leute vielleicht angetan habe. Da würde ich mich in Grund und Boden schämen. Und das ist aber das Tolle an dem Gericht, dass Gott uns da nicht alleine lässt, sondern uns in all seiner Liebe und Gnade trösten wird. So wie es uns auch am Ende von der Offenbarung verheißen wird. Wenn es heißt, siehe, ich mache alles neu und ich werde alle Tränen wegwischen und es wird kein Leid mehr geben. Ja, was machen wir? Gehen wir weiter als Ankläger und Richter durch unser Leben? Oder erkenne mir es und gebe mir es vor uns selbst zu, dass wir im Grunde selber die Angeklagte sind? Egal ob zu Recht oder zu Unrecht. Lassen wir uns von Jesus verteidigen. Vertrauen wir ihm unser Leben an. Jesus hat am Kreuz schon alles in Ordnung gebracht. Es ist alles vollbracht. Seine Hand als unser Anwalt und Verteidiger ist ausgestreckt. Es liegt jetzt einfach nur noch an uns, die Hand auch wirklich zu nehmen. Das Angebot als Verteidiger anzunehmen. Als Verteidiger und als unser Retter. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das machen, dass wir von unserer Schuld, von unserer Sünde, Scham, aber auch von allen Ungerechtigkeiten, die uns vielleicht selbst widerfahren sind, freigesprochen und endgültig befreit werden, frei sein dürfe bei Gott in Ewigkeit. Egal, was jetzt im Moment noch passiert, egal, wo wir vielleicht an Gott schuldig geworden sind, egal, wo andere uns gegenüber ungerecht waren oder wir ungerecht gegenüber anderen waren. Gott wird es alles mit seiner Gnade und Gerechtigkeit durch Jesus, unseren Anwalt und Verteidiger, gut werden lassen. In Ewigkeit. Und ich finde, das sind geniale Aussichten. Viel bessere Aussichten, als dass Barbara Salisch wieder läuft. Amen.